also selber verkauft. Das heißt, ich habe selber mal einen kompletten Verkaufsprozess mitbekommen, mit allem drum und dran. Also wir haben auch stufenweise verkauft. Ich habe selber dann einen neuen Geschäftsführer eingestellt, eingearbeitet, gefunden, den quasi motiviert, mich selber mit allen Höhen und Tiefen aus dem operativen Geschäft probiert zurückzuziehen. Also hatte da ähnliche Themen, wie vielleicht auch Altunternehmer sie haben. Gleichzeitig haben wir ein riesen Nachfolgeproblem in Deutschland. Unser ganzer Mittelstand ist davon abhängig. Und damit auch irgendwie der Wohlstand der Gesellschaft. Also wenn ich wirklich was in diesem Bereich bewegen will, dann geht es nicht darum, dass ich mir das nächste Unternehmen kaufe, sondern dass ich irgendwie Infrastrukturen, Accelerator für Unternehmensnachfolge aufbaue, der das Problem allgemein löst.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich habe für dich eine etwas steile These zum Beginn.
Ja.
Und ein bisschen die steile These, also weil wir sprechen ja heute so ein bisschen zu dem Thema, wie man das Thema, ich gucke ein bisschen aus der Brille Acquisition Entrepreneurship, wie kann man das Thema sozusagen eigentlich skalieren? Und die These wäre, die größte Gefahr beim Skalieren ist nicht zu wenig Kapital, sondern zu wenig Fokus.
Da würde ich jetzt mal eine Gegenfrage stellen und sagen, welcher Fokus? Also Branchenfokus, Fokus auf die Tätigkeit Unternehmen zu erwerben, Fokus auf gewisse Tätigkeiten innerhalb der Unternehmen?
Unterschiedliche
Aussagen, ne? Also
genau. Und ich überlege gerade sozusagen auch so ein bisschen, aber jetzt sozusagen, wir lernen uns ja sozusagen gerade kennen über das Thema sozusagen Unternehmenskauf, Unternehmensnachfolge. Ich habe so ein bisschen erlebt, ihr geht ein bisschen eine breitere Strategie an, dass ihr quasi nicht sagt, okay, ihr habt einen Branchenfokus. Damit würde ich sagen, erstmal seid ihr ungewöhnlich oder was ist sozusagen der Grund dahinter, dass ihr genau diesen Weg geht?
Also aus meiner Sicht ist der Branchenfokus, den viele Konsolidierer ja haben, also im Private Equity ist das ja üblich, dass man sich irgendeine Branche rauspickt und dann Unternehmen zusammenkauft und vermeintlich Synergien realisiert und dann Multiple Arbitrage und so weiter macht. Das sind ja auch alles schöne und gute Modelle, die sich vor allen Dingen aus meiner Sicht in der Theorie sinnhaft anhören und vielleicht auch irgendwelchen Investoren verkauft werden können, um Eigenkapital einzusammeln. Ich sehe den Markt aber eher, also ich komme nicht aus der Finanzwirtschaft, sondern ich bin Vollblutunternehmer, habe selber ein Unternehmen gegründet. Darüber sprechen wir ja später wahrscheinlich noch ein bisschen. Und dementsprechend sehe ich solche Konstrukte eher kritisch. Für mich steht das Unternehmen im Vordergrund. Das einzelne Unternehmen, das ja eine eigene Historie hat, das ein USP sich in den letzten Jahren entwickelt hat, das eine G&V-Historie hat, auf dessen Basis man aufbaut. Und aus meiner Sicht ist eher, wenn man einen Fokus setzt und sich dann über Synergien oder Zusammenschluss von Unternehmen schönrechnet, ist das eigentlich eher eine Gefahr, weil man anfängt, das Kernunternehmen in sich zu verändern. Jeder, der mal Unternehmen operativ geführt hat oder Unternehmen aufgebaut hat, weiß, wie schwer sich Menschen im Allgemeinen mit Veränderungen tun und wie schnell man auch eine Identität eines Unternehmens kaputt machen kann. Und deshalb bin ich eigentlich sehr happy darüber, dass wir uns nicht konkret für eine Branche interessieren, sondern bin total froh darüber, dass wir so generalistisch an die Themen herangehen.
Ja, also das heißt sozusagen, von der Strategie, ihr geht auch eher sozusagen klar dran, wir kaufen jetzt das Unternehmen, ihr geht nicht mit einer Strategie direkt ran, dass dann die nächsten 3, 4, 5 noch dazu gekauft werden, also sozusagen in dem gleichen Modell, sondern eigentlich erstmal, es geht darum, Unternehmensnachfolge sozusagen in dem Sinne zu realisieren. Und wenn es bei der Unternehmensgröße bleibt, ist auch das sozusagen völlig in Ordnung.
Genau, also hast du super, super gut zusammengefasst. Wir sind immer offen dafür. Natürlich, wenn man sich mal einmal in eine Branche reingedacht hat, in ein Unternehmen, da sind wir auch total offen dafür, was dazu zu kaufen. Aber es ist nicht von vornherein darauf ausgelegt. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied, weil dann kommt man irgendwann unter Druck, weiterzukaufen. Man bietet höhere Multiples, man rechnet sich das schön. Man ist dann auch im Nachhinein unter Druck, diese Synergien zu realisieren und scheitert dann vielleicht gerade daran, obwohl das singuläre Unternehmen an sich erfolgreich wäre.
Ja. Super. Tobias, erzähl doch nochmal ganz kurz. Du hast ja wirklich, genau, das war jetzt ja schon so ein richtig schöner Einstieg. Du kommst nicht aus dieser ganzen, genau, Finanzindustrie. Du hast nicht am Excel-Sheet dir sozusagen deine Strategie zusammengerechnet, sondern kommst ja quasi wirklich aus dem Hands-on-Unternehmertum. Mehrere Unternehmen aufgebaut. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen, wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
Genau, ich bin jetzt 40, wohne zwischen Osnabrück und Münster, habe zwei Kinder und habe eigentlich mit 24, also direkt nach dem Studium oder noch in den Endzügen meines Studiums, habe ich meine erste wirklich unternehmerische Erfolgsgeschichte war Coffee Bike. Das habe ich im Endzügen meines Studiums gegründet. Und ich sage, vorher habe ich auch schon zwei, drei Unternehmen gegründet, die sind aber alle nicht wirklich erfolgreich gewesen. Ich habe viel dazugelernt und die unternehmerische Basis und auch die finanzielle Basis, um jetzt so ein Geschäftsmodell wie Tradineo aufzubauen, kam dadurch durch Coffee Bike. Und Coffee Bike 2024 gegründet, grob 11-12 Jahre aufgebaut, verkauft. Das heißt, ich habe selber mal einen kompletten Verkaufsprozess mitbekommen, mit allem drum und dran. Also wir haben auch stufenweise verkauft. Ich habe selber dann neuen Geschäftsführer eingestellt, eingearbeitet, gefunden, den quasi motiviert, mich selber mit allen Höhen und Tiefen aus dem operativen Geschäft probiert zurückzuziehen. Also hatte da ähnliche Themen, wie vielleicht auch Altunternehmer sie haben. Und
ich glaube, ihr habt Kaffee verkauft, also sozusagen ihr habt diese Bikes, die man sozusagen auf den Messen sieht, die man auf Veranstaltungen sieht, die man wahrscheinlich auch irgendwie auf irgendwelchen Märkten oder so vielleicht sieht. Im Prinzip, da steht ein Barista dahinter, macht Kaffee und das ist sozusagen der Business Case gewesen.
Genau, also der Business Case war eigentlich, dass Kaffee ist ein hochmargiges Produkt, aber das normale Kaffee ist meistens nicht so wirklich profitabel. Das haben wir in der Uni rausgefunden. Gleichzeitig hatten wir damals in einem Dänemark-Urlaub jemanden gesehen, der auf dem Fahrrad hinten auf dem Gepäckträger Pumpkaffee verkauft und habe gesagt, total genial, wie das angenommen wird. Es war überhaupt nicht so ein ausgeklügeltes System, wie das Coffee Bike es ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das im deutschen Markt etablieren wollen, dann müssen wir eine richtige Brand daraus machen. Und dann heißt das auch eine Siebträgermaschine und so weiter. Und wir nutzen, oder ich sage immer noch wir, sondern ich sage mal die Marke Coffee Bike, das Unternehmen, profitiert natürlich von dem im Allgemeinen gute Marge beim Aufschaffen Kaffee, schafft es aber die Fixkostenstruktur eines herkömmlichen Kaffees deutlich zu reduzieren und ein Start mit Coffee Bike ist auch deutlich weniger kostenintensiv und damit können auch, ich sag mal, Kleinstunternehmer oder Leute, die vielleicht sich nicht sonst 100, 150.000 Euro Investmentvolumen leisten können, können mit einem Coffee Bike starten.
Jetzt bist du sozusagen aus dieser Rolle sozusagen als Unternehmer rausgegangen, hast irgendwann einen Exit gemacht. Wie war für dich dieser Exit-Prozess? Also insbesondere, du hast ja quasi dann jemanden in die Nachfolge gebracht.
Ja, also wir haben, gab...
Also ja, ich kenne das aus der eigenen, vielleicht sozusagen um den Bogen zu stehen, also habe selber ein Softwareunternehmen aufgebaut, wir haben Software für Bestattungsbetriebe gebaut, das ist eine relativ kleine Nische, sind damit aber relativ erfolgreich gewesen und dann auch ich habe sozusagen dann irgendwann übergeben und daher interessiert mich so sehr, wie für dich dieser Loslösungsprozess eigentlich war, eigentlich so ein bisschen das Baby, was du aufgebaut hast, ja dann eigentlich irgendwie in fremde Hände zu geben.
Es war eine freie Entscheidung. Also ich wollte das irgendwann. Ich wollte mich einfach in meinem Leben nochmal, ich habe mit 24 das gegründet, habe wirklich, keine Ahnung, regelmäßig da 12, 13, 14 Stunden verbracht und mit vollem Herzblut das Unternehmen aufgebaut. Habe irgendwie so gemerkt mit in einem gewissen Alter, dass ich nochmal irgendwann inhaltlich einfach was anderes machen will. Ne? Also bin ich einfach nochmal gereizt, nochmal mit der ganzen Erfahrung, die ich gesammelt habe, vielleicht nochmal einen ganz anderen Bereich aufzubauen und da hat mich so ein bisschen die Zukunft gezogen. Das, was du jetzt ansprichst, fiel mir dann doch auch an manchen Stellen schwer, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also wenn man so ein Baby aufbaut, eigentlich jedes Detail innerhalb der Firma kennt, jede Software selber eingeführt hat, jede Problematik selber eingeführt hat und dann muss man dann findet man jemanden, dem man vertraut, der das auch ganz toll macht, und dann muss man so langsam loslassen. Das ist doch deutlich schwerer im Nachhinein gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, es ist total menschlich, weil man natürlich irgendwann die Verantwortung abgibt, den Steuerknüppel abgibt. Und das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, ist, wenn derjenige gut ist, hat er auf einmal eigene Ideen und fällt eigene Entscheidungen, was total wichtig ist für ein Unternehmen. Aber eventuell werden auch mal die eine oder andere Entscheidung gefällt oder etwas umgesetzt, was jetzt von mir aus gar nicht so eine strategische Relevanz hat, aber ganz kleine Sachen. Man schafft eine Software ab, führt eine andere ein. So, und man denkt dann, ja, die neue Software kann aber das und das nicht. Und ist dann, denkt man so, warum hat man das gemacht? Aber auf der anderen Seite ist total wichtig, dass der Neue selber anfängt zu gestalten und das Unternehmen nach vorne bringt. So, und sag mal, dieser Ablöseprozess, den musste ich auch selber miterleben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Basis auch für Tradineo, weil ich mich sehr gut in abgebende Unternehmer hineinversetzen kann.
Kannst du selber
positiv Latte, und was negativ kannst, daran ist, ja.
Kannst du selber Latte Art? Also hast du selber...
Da konnte ich eine Zeit lang extrem gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also ich stand ja am Anfang wirklich, also wir haben das komplett, wie man so schön neudeutsch sagt, bootstrapped aufgebaut. Ja. Also wir hatten keine Investoren dahinter und Coffee Bike hatte am Ende 250 Coffee Bikes mit 190 Franchise-Partnern. Also wir haben da schon echt eine tolle Wachstumsgeschichte hingebracht. Aber worauf ich echt stolz bin, ist, dass wir in den ersten anderthalb Jahren wirklich auch super viel hinter den Bikes gearbeitet haben. Ich stand regelmäßig auf dem Wochenmarkt und habe Kaffee verkauft. Und in der Zeit konnte ich sehr, sehr gut Latte Art. Mittlerweile hat das so ein bisschen nachgelassen. Aber so ein typisches Kleeblatt oder ein Herz kriege ich noch hin.
Ja, ja, okay. Also den nächsten Kaffee bestelle ich dann bei dir. Das,
ja, das kannst du machen. Ja. Gerne.
Sehr schön. Wie ist es dann so, also du übergibst jetzt quasi dein Unternehmen und jetzt kommst du auf die Idee, naja, okay, es gibt da quasi relativ viele Leute, die gerade in dieser Nachfolgeunternehmen, also in sozusagen der Nachfolgesituation sein. Wie ist es dazu gekommen?
Also ein ausschlaggebender Moment war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2017, 2018, so ungefähr um den Zeitraum hinweg, ein Lieferant von Coffee Bike, der war sogar größer damals als wir, deshalb war die Situation total komisch für mich. Der ist da zwei, dreimal mit mir Mittagessen gegangen und ich hatte schon irgendwie das Gefühl, was willst du eigentlich von mir? Ne? Also so, die Preise sind besprochen, es ist total nett, mit dir zusammenzusitzen. Mache ich auch gerne, aber das dritte Treffen, was steht denn jetzt noch im Raum? Also ich habe schon gemerkt, der will irgendwas von mir, aber muss über diese Mittagessen-Dates quasi Vertrauen aufbauen. Und beim dritten Treffen hat er dann die Katze aus dem Sack gelassen, hat gesagt, ich habe keine Nachfolge und ich möchte dieses Unternehmen ganz gerne. Das war ein Satz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Also er möchte dieses Unternehmen gerne in Hände geben, wo es genauso familiär und unternehmerisch fortgeführt wird, wie er es in den letzten 30, 40 Jahren aufgebaut hat. Und ja, ich war so ein bisschen perplex, weil ich natürlich irgendwie aus der Startup-Welt kam, eher über Exits nachgedacht habe. Und auf einmal sollte ich ein Unternehmen kaufen und das ist auch noch, war noch deutlich größer als wir. Und ich habe mich damals halt gefragt, warum ich, warum sprichst du mich an? Und die Erklärung von diesem abgebenden Unternehmer war total plausibel. Er hat eigentlich auch ganz, ganz einfach erklärt, pass mal auf, an Finanzinvestoren möchte ich nicht verkaufen. Mir ist durchaus klar, dass Finanzinvestoren Geld am Kapitalmarkt einsammeln, nach 6, 7 Jahren der Fonds wieder zurückgezahlt werden muss und dann wird auch mein Unternehmen wieder weiterverkauft. Das ist für mich ausgeschlossen. Ich will eine stabile, langfristige neue Gesellschafterstruktur haben. Und zeitgleich war für ihn auch ausgeschlossen, innerhalb des Wettbewerbs zu verkaufen. Also eine typische Branche, wo so ein bisschen Ellbogenmentalität war oder ist. Und deshalb sagt er, mein Vater, der das Unternehmen gegründet hat, der war schon im Clinch mit den Wettbewerbern und jetzt werde ich alles machen und nicht an die Wettbewerber verkaufen. Plus, er hat auch gesagt, mir ist durchaus bewusst, wenn der Wettbewerber kauft, der nimmt die besten Vertriebler mit, meine Kunden, aber den Rest will er eigentlich nicht haben, den schmeißt er dann raus. Ne? Also eine Personalabteilung hat er schon, Controlling auch. Und er wollte eigentlich, dass die Firma so in sich weiter bestehen bleibt. Und sagte, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Und ich glaube, der dritte Punkt war natürlich auch, und er sagte, das war auch ein gutes Zitat von ihm, also das heißt, Tobias, nimm's mir nicht übel, aber Ich spreche dich auch an aus Mangel an Alternativen. Du bist zwar ein netter Typ, aber so toll bist du auch nicht. Ja. Aber er hat natürlich auch schon bei uns gesehen, dass wir, also dass ich einfach eine unternehmerische Gestaltungswillen habe. Ne? Er hat ja auch gesehen, wie Coffee Bike gewachsen ist in den letzten Jahren. Und das war ihm schon auch wichtig, dass da jemand dann hintersteckt, der irgendwie dieses Unternehmen weiterdenkt und weiterführt. Ja. So, und diese Argumente konnte ich alle total gut nachvollziehen. Also ich habe immer gedacht, ja, so, wenn ich mal irgendwann 60 bin, dann glaube ich, wünsche ich mir exakt das Gleiche für meine Unternehmen oder meine Unternehmensgruppe. Ich habe mich dann damals leider dagegen entschieden, einfach weil wir in einer zu starken Wachstumsphase von Coffee Bike waren. Aber das Gespräch habe ich nicht mehr vergessen. Also das war so sehr einleuchtend. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Tradineo.
Ja. Genau. Und jetzt nimm uns noch mal mit, ganz kurz sozusagen so ein bisschen in das Gespräch und sozusagen, was passiert in deinem Kopf, sozusagen als dieser Satz ausgesprochen wurde? Und auch so ein bisschen die paar Wochen danach oder paar Tage danach. Was geht dir da durch den Kopf, wenn dir so ein Unternehmer sowas anbietet?
Also konkret in dem Fall, damals war ich einfach so ein bisschen perplex und habe das, also man entwickelt sich ja auch als Mensch irgendwie weiter. Und auch Zahlen und Größenordnungen relativieren sich irgendwie mit dem Leben, umso mehr man selber aufbaut und umso besser kann man irgendwie auch Zahlen und Größenordnungen einordnen. Ich glaube, in dem Moment war ich erstmal war ich ein bisschen stolz darauf, dass der mich angesprochen hat. Ich fand das schon irgendwie cool und auch ein Vertrauensbeweis. Zweitens hatte ich ein bisschen Respekt vor den Zahlen. Der hatte mir auch so eine ganz grobe Unternehmensbewertung mal in den Raum gestellt. Ich konnte die nicht wirklich einordnen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Es war aber absolut eine sehr, sehr hohe Zahl, wo ich auch gedacht habe, wie soll ich das eigentlich stemmen und will ich das gerade? Und drittens, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hat mir dieses Gespräch mit ihm total Spaß gemacht und ich habe gedacht, ich will den Menschen helfen, weil ich einfach so irgendwie das total nachvollziehen konnte, wie der das die letzten 30, 40 Jahre aufgebaut hat. Also er hat das von seinem Vater übernommen, das war zweite Generation, aber da war es deutlich kleiner noch und er hat daraus eine echt richtig coole und große Firma gebaut und ich konnte seine Motivation total gut nachvollziehen und ich habe so ein bisschen Leuchten in seinen Augen gesehen, als er mit mir darüber gesprochen hat und er merkte, dass ich nicht gedacht habe, boah, was für ein langweiliges Geschäftsmodell, sondern er so ein bisschen Funkeln in meinen Augen gesehen hat. Ja. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ey, ich bin schon die Generation, ich war damals ja dann irgendwie 33, 34 oder so. Ich bin genau die Generation, die jetzt in dem Alter ist, da reinzugehen und sein Problem zu lösen, ne? Und dieses Unternehmen in die nächste Generation quasi, die nächsten 30, 40 Jahre zu führen. Und habe dann auch so ein bisschen gemerkt, es ist auch schon cool und auch so ein bisschen Purpose von mir. Also mir macht das auch generell sehr, sehr viel Spaß, mit älteren Menschen zu sprechen, die über ihr Leben, über ihr Schaffen quasi sprechen und dann steht da noch ein Unternehmer und Unternehmertum dahinter. Das finde ich total inspirierend und cool. Und wenn ich dann noch dazu beitragen kann, demjenigen zu helfen, macht mir das einfach Spaß. Und ich glaube, das Gefühl hatte ich da das erste Mal.
Ja. Ja. Das heißt, du hast daraus jetzt Tradineo gegründet. Also das heißt sozusagen wahrscheinlich nicht genau exakt aus dieser Situation, sondern der Gedanke ist gewachsen. Du hast dich damit auseinandergesetzt, dass am Markt oder sozusagen wir so als Gesellschaft genau diese Herausforderung haben. Haben wir genug Nachfolgeunternehmer, die eigentlich Lust haben zu übernehmen? Wie ist dann sozusagen eigentlich der tatsächliche Startschuss zu Tradineo entstanden? Mhm.
Ja, also das Gespräch ist mir einfach sehr, sehr im Kopf geblieben und mir tat es auch irgendwie leid, dass ich jetzt nicht Teil der Lösung bin. Und in den Folgejahren gab es noch ein oder zwei ähnliche Situationen, also nicht so persönlich, also den kann ich schon relativ gut, aber mir wurden noch weitere Unternehmen herangetragen, wo ich dachte, okay, der Markt scheint wirklich irgendwie gerade in die Richtung zu gehen, dass da eine Lösung gebraucht wird. Dann habe ich mich relativ lange mit Search Funds schon damals beschäftigt. Das war, glaube ich, 2020. Habe unterschiedliche ausländische Medien gelesen, von Stanford wird da relativ viel veröffentlicht. Habe sehr lange überlegt, ob ich dafür so ein Fund-of-Fund-System baue, also eine Infrastruktur für Search-Funds quasi baue, wo ich in einzelne Leute das heißt, dann investiere. Ja.
Das heißt, du wolltest sozusagen selber jetzt nochmal ein eigenes, also du hast sozusagen direkt irgendwie, ich sag mal, skaliert gedacht, dass du sagst, du willst gar nicht wieder selber operativ reingehen, sondern du denkst direkt nochmal eine Ebene drüber.
Ja, also grundsätzlich war für mich klar, ich gründe jetzt nicht nochmal, sondern wenn überhaupt kaufe ich ein Unternehmen, aber es ging mir jetzt nicht so viel um mich. Also natürlich habe ich Lust, unternehmerisch tätig zu werden, sondern aber ich probiere so ein Problem eher aus makroökonomischer Perspektive zu analysieren. Und wenn ich mir jetzt ein Unternehmen kaufe, ja schön und gut. Also das ist gut, das kriege ich hin. Dann habe ich eine mittelständische Firma, die kann ich auch wachsen lassen und das ist toll. Aber was mich ja eher motiviert hat, war, wenn es diesen einen mittelständischen Unternehmer gab, dann wird es noch etliche andere Unternehmer geben, die das gleiche Problem haben. Gleichzeitig haben wir ein riesen Nachfolgeproblem in Deutschland. Unser ganzer Mittelstand ist davon abhängig und damit auch irgendwie der Wohlstand der Gesellschaft. Also wenn ich wirklich was in diesem Bereich bewegen will, dann geht es nicht darum, dass ich mir das nächste Unternehmen kaufe, sondern dass ich irgendwie Infrastrukturen, Accelerator für Unternehmensnachfolge aufbaue, der das Problem allgemein löst. Und mir ist klar, dass ich das nicht alleine lösen kann, aber wenn ich zumindest einen Teil dazu beitrage, ist es deutlich motivierter morgens, stehe ich morgens deutlich motivierter auf.
Ja. Ja. Jetzt pitch doch mal uns nochmal sozusagen, also das heißt, wie ist Tradinio entstanden und was ist jetzt der Vorteil, also genau, du sagst, ne, der normale Search Fund Weg, ihr als Tradinio geht ja jetzt quasi einen anderen Weg, dass ihr sozusagen Nachfolgeunternehmer und die abzugebenden Unternehmer ganz konkret zueinander bringt. Wie funktioniert das genau? Welche Rolle nehmt ihr in dem Fall ein?
Ja, also bleibe nochmal bei dem Search Fund Thema. Ich habe mir sehr intensiv angeschaut und für mich war das so ein bisschen, also das Modell hat, also ich bin froh über jedes Modell, das ist mir ganz wichtig am Anfang zu sagen, das irgendwie dazu beiträgt, den deutschen Mittelstand zu erhalten. Also jedes Modell, jede Zeitschrift, die darüber berichtet, finde ich total cool, weil das Modell für Deutschland extrem wichtig ist, darüber zu sprechen und Lösungen dafür zu etablieren. Aus meiner Sicht ist das Search Fund Modell allerdings nur begrenzt erfolgreich. Aus meiner Sicht bestehen die Probleme da drin, dass man als Searcher erstmal Geld einsammeln muss für den Search-Prozess. Damit ist man erstmal lange beschäftigt, muss irgendwelche Leute davon überzeugen. Dann sucht man 12 bis 24 Monate ein Unternehmen und fängt bei Null an. Man kennt keinen Steuerberater, man kennt keinen Wirtschaftsprüfer, man kennt keinen M&A-Berater, man hat keine Ahnung von Unternehmenswertung. Man muss sich das alles von Grund auf selber aufbauen. Man muss sich einen Dealflow selber aufbauen. Und wenn man richtig motiviert ist, richtig geschickt ist, richtig, richtig, richtig gut ist, ich habe damals auch mit ein paar Search-Teams aus dem Ausland gesprochen und die Statistiken, also meine sehr begrenzten kleinen Statistiken waren halt einfach so, dass davon verhältnismäßig wenig wirklich erfolgreich waren. Also viele haben noch am Anfang mit Mühe und Not das Search-Geld zusammenbekommen, haben dann aber 24 Monate gesucht und haben kein Unternehmen gefunden, was passte. Und das hat mich so ein bisschen zweifeln lassen an dem Modell, ob das wirklich das dominante Modell wird, was die deutsche Nachfolgeproblematik lösen lässt. Weil aus makroökonomischer Sicht macht das auch keinen Sinn. Man baut sich die ganze Struktur der Suche auf. Man baut sich einen Dealflow auf, man baut Kontakte auf, man baut Bewertungen auf, man baut eine Präsentation, wie man Verkäufer überzeugt, wie man M&A-Berater überzeugt. Und dann ist man am Ende erfolgreich und dann wird man Geschäftsführer eines Fensterbauunternehmens und alles ist für die Katz. Und das ist eigentlich die Grundidee von Tradinio. Also ich nenne das immer Accelerator für Unternehmensnachfolge, weil wieder auf der einen Seite haben wir uns als Holding komplett darauf spezialisiert, die ganze Zeit, jeden Tag nur mit Multiplikatoren, also mit Wirtschaftsprüfern, M&A-Beratern im Gespräch zu sein, mit Banken, die uns ganz viel zutragen an potenziellen Firmen, die eine Nachfolge brauchen, bis hin zu ganz, ganz viel sprechen wir direkt mit Unternehmern, die an uns herantreten oder an die wir herantreten. Wir sind jeden Tag mit Unternehmern in Gesprächen, um deren Nachfolge zu lösen. Und wenn wir dann an einem gewissen Punkt sind, dann schauen wir in unsere Tradineo-Nachfolgedatenbank. Da sind jetzt so grob 200 Kandidaten, alle vorgeprüft. Mit denen haben wir allen schon gesprochen. Mit denen haben wir ihre Interessen abgeglichen. Mit denen haben wir gesprochen, wo sie Lust hätten, Unternehmen zu übernehmen, was für eine Branche sie gut können. Und dann probieren wir das zu matchen. Aber wir sind immer im Lead bei dem ganzen Deal. Also das heißt, wir sourcen den Deal, wir machen die Due Diligence, was auch nicht ganz einfach ist und auch ein wirtschaftliches Risiko ist. Und wenn man das 5-mal, 10-mal gemacht hat, dann ist man natürlich deutlich besser, als wenn man das erste Mal macht. Wir bauen die komplette Finanzierung aus, also das komplette Fremdkapital besorgen wir. Und wir kaufen dann die Firma immer mehrheitsbeteiligt und der Nachfolgeunternehmer wird dann minderheitsbeteiligt als Geschäftsführer eingesetzt. Hat aber den riesengroßen Vorteil, dass er natürlich wahrscheinlich eine Firma findet, eine Firma mitkauft, die er so auf dem Markt gar nicht bekommen hätte, weil sie über ganz andere Kanäle reinkommt, die wahrscheinlich deutlich besser verhandelt ist, die wahrscheinlich deutlich besser finanziert ist, weil wir da einfach Profis sind und hat natürlich einen starken Sparringspartner mit uns im Rücken, die dann bei Add-on-Akquisitionen noch helfen, die dann auch bei operativen Problemen helfen und ja und vielleicht mich auch einfach als starken Partner, der 15 Jahre plus Unternehmertum Erfahrung hat und an der einen oder anderen Stelle mal sagt, ey, reg dich darüber nicht so auf, das kommt noch dreimal vor oder lass uns bei dem Thema lieber mal einen Anwalt fragen.
Ja. Wie siehst du euch auf der einen Seite sozusagen, ihr seid ja quasi dann der Motor, der quasi den ganzen Dealflow sozusagen am Laufen sozusagen hält und gleichzeitig sozusagen gibt's da auch eine Flaschenhalsthematik, also dass du sagst, es muss sozusagen alles über euch laufen, ihr seid sozusagen mehrheitsbeteiligt, ihr könntet jetzt sagen, beide Parteien geben mir irgendwie einen gewissen Kick, einen Kicker und dann sollen die bitte die Beteiligungsverhältnisse eigenständig, also das ist eher sozusagen Plattformlösung, ja, also dass die sozusagen die Beteiligungsverhältnisse sozusagen dann klären. Wie würdest du das sehen?
Also erstens gibt's ja schon mehrere Plattformen auf dem Markt, wo einfach Verkaufsinserate geschaltet werden. Und ich weiß nicht, ob das Modell jetzt wirklich, also es ist ein ganz, ganz kleiner Teil des kompletten Nachfolgeprozesses. Die Schwierigkeit aus meiner Sicht ist eher gute und nachfolgewürdige Firmen von schlechten oder Firmen zu unterscheiden, die vielleicht ein veraltetes Geschäftsmodell haben, wo so viel Investitionsstau ist, dass man dafür eigentlich nur noch einen symbolischen Euro zahlen muss, Risiken zu erkennen. Also der komplette M&A-Prozess ist, sag mal, die Vorstellung von verkaufendem Unternehmer und potenziellem Käufer ist aus meiner Sicht, wenn man den ganzen Prozess beleuchtet, von Erstkontakt bis hin zu Signing, Closing, Mitarbeiterkommunikation, das erste Jahr hinter sich bringen, laufendes Reporting an die Bank, unternehmerische Herausforderungen, dann ist das sicherlich 1% der ganzen Reise. So, und dementsprechend das nur zu reduzieren auf diesen Erstkontakt, ich glaube, das wird dem Modell nicht gerecht und der Komplexität, die dahinter steckt, auch nicht gerecht.
Wenn wir jetzt nochmal so in die Frage oder sozusagen in den Blickwinkel der beiden Akteure dann noch reingucken und sozusagen deren Vorstellungen. Also was für Vorstellungen erlebst du eigentlich auf der abzugebenden Seite, also auf der Seite der Unternehmer, die eigentlich gerne sozusagen in den Ruhestand gehen? Wie erlebst du diese Seite? Sind die Vorstellungen, sind die halbwegs realistisch oder gehen die sozusagen so weit, sind die weit, weit von dem, was realistisch ist, irgendwie entfernt?
Es ist komplett unterschiedlich. Also wir haben alles bisher erlebt, ne? Also von absoluten unrealistischen Forderungen bis hin zu Deals, wo man wirklich sagt, okay, der hat das von vornherein von A bis Z durchgedacht, faire Unternehmensbewertung, tolles grundsätzliches Modell schon aufgebaut, hat ein paar Forderungen, die aber auch erfüllbar sind. Also ich glaube, da ist der Mittelstand genauso vielfältig wie das Leben und bietet alle Möglichkeiten. Was wir häufig merken oder spüren, ist, dass unser Modell gut am Markt ankommt, weil wir vieles von den Themen bedienen. Also den Unternehmern ist schon wichtig, dass da jemand mit viel unternehmerischer Erfahrung und, ich sag's auch einfach mal so, wie es ist, ausreichend Cash und Eigenkapital sitzt, ja, der das Unternehmen übernehmen kann. Und die Rolle nehme ich ein. Ne? Also die an den Themen, die ich in den Erstgesprächen mit denen bespreche, oder auch an einfachen Dingen wie einem Eigenkapitalnachweis, den wir immer auch mitschicken, erkennen die, okay, da ist ausreichend Substanz, dass die Tradineo-Gruppe mit dem Nachfolger dieses Unternehmen übernehmen kann und wenn es dann mal stürmisch wird, auch nicht sofort insolvent geht. Ne? Also die Unternehmer haben auch wirklich Angst davor, dass dann so ein Gesellschafterwechsel stattfindet. Dann kommt mal ein schwieriges Jahr und zack, ist ihr Lebenswerk dahin. Das heißt, denen geht es schon häufig darum, auch einen stabilen Eckpfeiler nachweislich zu sehen, der quasi Ruhe in das ganze Konstrukt reinbringt. Nichtsdestotrotz finden die es auch wichtig, denjenigen kennenzulernen und auf persönlicher Ebene sich mit dem gut zu verstehen, der ihren Stuhl einnimmt, also der tagtäglich mit ihren Mitarbeitern umgehen wird. Und dadurch, dass wir möglichst frühzeitig dann auch den Nachfolger integrieren aus unserer Datenbank, bieten wir dem Unternehmer beides. Ne? Und das kommt, glaube ich, ganz gut an. Und es ist aber auch Anforderungen von den abgebenden Unternehmern. Ne? Also die wollen nicht nur den netten und freundlichen Menschen, der, wo sie sich vorstellen, oh, der kann gut mit meinen Mitarbeitern umgehen und der ist jung genug, um die nächsten 20 Jahre Vision umzusetzen. Sie wollen aber auch nicht nur den Finanzinvestor haben, der sagt, wir kaufen das hier aus Eigenkapital, gar kein Problem. Das ist ihnen auch zu wenig. Ja.
Wenn wir jetzt auf die andere Seite, du erlebst sozusagen ja auch dann die Nachfolgeunternehmer, die Interesse eben an der Nachfolge haben. Wie würdest du die Vorstellungen und Erwartungen auf der Seite, wie würdest du die einschätzen?
Also wir machen
wahrscheinlich auch so gut, von bis.
Irgendwie. Von bis, absolut, ja, aber um dir mal ein Gefühl zu geben, wir machen überhaupt keine, also wir werden nicht bei Stepstone oder wir schalten keine Anzeigen. Das machen wir grundsätzlich nicht, sondern alle Leute, die sich bei uns bewerben, ich finde Bewerbung eigentlich schon das falsche Wort, weil man will sich ja kennenlernen und auf Augenhöhe zusammen eine Firma kaufen, aber ich nehme es jetzt mal als Synonym dafür, also alle Leute, also Nachfolgeunternehmer, die sich bei uns bewerben, sind eigentlich über organische Suche auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Die haben sich selber mit dem Thema auseinandergesetzt und haben gesagt, vielleicht ist das Tradineo-Modell doch das Passendere für mich, weil dann kann ich weiterhin als Geschäftsführer die nächsten 3 Jahre arbeiten und irgendwann meldet sich Tradineo und ich kann kurz vor Dealabschluss damit reinrutschen und muss nicht meinen Angestellten-Dasein aufgeben, weil ich vielleicht auch noch Verpflichtungen habe gegenüber meiner Familie und mein Haus abbezahlen muss.
Ja.
So, und da haben sich jetzt sogar, ich kann es dir gar nicht sagen, aber bestimmt 600, 700, 800 Leute bei uns beworben in den letzten paar Jahren. Und dann haben wir individuelle Gespräche mit denen geführt, nach natürlich einem Leitfaden, sauberer Prozess. Und davon sind grob 200 jetzt wirklich dauerhaft in der Datenbank. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir so viel ablehnen. Teilweise sprechen wir auch ganz offen mit denen, sagen, weißt du, was das bedeutet, ein Unternehmen zu übernehmen? Und da gibt's auch ganz, ganz häufig Leute, die sagen, ah, okay, gut, dass wir so ausführlich drüber gesprochen haben, das ist doch nichts für mich. Ne? Und dann sagen die einfach, wir wollen gar nicht in die Datenbank rein. Das ist aber auch fair. Ne? Also ist auch ein Fortschritt für alle Parteien. Und diese 200 Leute haben wirklich komplett unterschiedliche Anforderungen. Also ich sag mal, das Extremum ist natürlich der verhältnismäßig junge Startup-Gründer, der vielleicht eine Firma aufgebaut hat, Risikokapital eingesammelt hat und jetzt einfach in den letzten 2-3 Jahren insolvent gegangen ist, weil er die nächste Finanzierungsrunde nicht aufgebaut hat und gesagt hat, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, ich lebe aktuell in Berlin, aber ich gehe überall in Deutschland hin und bin innerhalb von 3 Wochen verfügbar und ich bin total generalistisch, suche mir irgendwas, was vielleicht ein bisschen Marketing- und Vertriebsthema hat und wie kann ich vielleicht noch mithelfen, ne? Bis hin zu dem angestellten Geschäftsführer in einer mittelständischen Firma, der sich vielleicht sogar bei uns meldet und sagt, ich habe grundsätzlich total Lust, eine Firma zu übernehmen. Ich habe aber 3 Kinder, ein Haus. Ich werde hier nicht wegziehen. Und lass uns mal als erstes überlegen, ob nicht das Unternehmen, in dem ich gerade arbeite, da steht auch eine Nachfolge dran, an. ob wir das nicht mal probieren, gemeinschaftlich zu kaufen. Ich werde es nicht alleine hinbekommen und ich kriege den abgebenden Unternehmer auch nicht alleine überzeugt. Aber vielleicht wäre das ja auch ein Case, dass wir es gemeinschaftlich erwerben. Ne? Also so breit ist die Bandbreite von Leuten, die sich da eingetragen haben.
Genau, und jetzt, ich würde jetzt nochmal sozusagen den Schritt weitergehen. Die Gefahr, die ja so ein bisschen besteht, ist, dass ich bin jetzt selber Unternehmer, habe jetzt auch sozusagen direkt drüber nachgedacht, habe gesagt, ach komm, dann kaufst du irgendwie das erste Bestattungsinstitut und dann das zweite und das dritte und das vierte und das fünfte so, ne? Und habe mir sozusagen über die Konsequenzen dieser sozusagen Skalierungsstrategie vielleicht im Vorwege noch gar nicht so sehr die Gedanken gemacht, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich wirklich so in so einem, ich sag mal, Zukaufprozess insgesamt eigentlich irgendwie skaliert denken muss. Was glaubst du sozusagen, das kannst du jetzt am ehesten sagen, hol uns doch mal ab, was für Strukturen braucht es denn eigentlich, um das so sozusagen eigentlich entsprechend zu skalieren, um eigentlich sozusagen auf so ein, ihr habt jetzt ja ein ähnliches Konstrukt in der Holding darüber, Shared Services oder so, habt eine Plattform, also ihr seid sozusagen ja schon ein Skalierungsvehikel. Was glaubst du sozusagen, braucht es eigentlich für Strukturen, um das überhaupt gewährleisten zu können, dass da eine Skalierung stattfindet?
Also wir sind jetzt 6 Leute in der Holding und wir haben jetzt 4 Companies gekauft und kaufen gerade die 5. Und daran sieht man schon, wie arbeitsintensiv, glaube ich, das Thema ist. Ja. Ne? Also daran sieht man schon, wie viel Unternehmen, auch um dir wieder eine Zahl zu geben, wir haben ein gutes CRM, womit wir quasi unsere potenziellen Akquisitionen tracken. Wir gucken uns ganz grob so 300 Unternehmen im Jahr an, um dann halt 1 oder 2 Unternehmen oder vielleicht sogar 3 Unternehmen zu kaufen. Aber das heißt, man guckt sich auch viele Unternehmen an, wo man am Ende sagt nein oder wo man nicht zum Zuge kommt oder wo der Unternehmer den Verkauf wieder auf 2 Jahre verschiebt. Oder wo wir ganz häufig auch einfach sagen, wir haben was gefunden, deshalb wollen wir das Unternehmen nicht kaufen. Ne? Also einmal in dem Teil muss man natürlich gut Kompetenz aufbauen und auch Manpower aufbauen. Dann muss man wissen, wenn so ein Deal in die Endphase geht, das ist richtig arbeitsintensiv. Ich glaube, das weiß jeder, der mal einen M&A-Prozess mitgemacht hat. Da braucht man wieder andere Kompetenzen. Also da muss man natürlich Finanzierungen aufbauen, gute Bankkontakte haben, auch im Zweifel das nötige Eigenkapital haben, um so einen Deal durchzubekommen. Und was wir jetzt vermehrt halt merken, ist logischerweise, dass natürlich die Beteiligung, die wir haben, auch laufend Arbeit machen. Also sie müssen regelmäßig an Banken reporten. Es passiert immer irgendwo irgendwas, also im Positiven wie im Negativen. Und am Ende sind wir dafür natürlich voll mitverantwortlich. Und ist auch mein Anspruch. Also mein Anspruch ist nicht, möglichst viele Unternehmen zu kaufen, sondern meine wichtigste KPI ist, dass eigentlich keins von den Unternehmen irgendwie insolvent geht, weil wir ja auch ein gewisses moralisches Versprechen den abgebenden Unternehmern geben und das möchte ich bestmöglich einhalten. Deshalb, wenn mal so ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, dann sieht das natürlich auch relativ viele Kapazitäten. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel machen. Wir integrieren gerade komplett in unsere Holding das ganze Thema Buchhaltung und Jahresabschluss, weil ich glaube, jeder kennt es, im Mittelstand werden Zahlen, Steuerberater und so sehr nachlässig behandelt. Und wenn wir da ganz eng an den Zahlen dran sein wollen und unsere Kernkompetenz ist auf jeden Fall Zahlen und gutes Controlling und nah an den Dingern dran sein, dann ist das ein Thema, was ich jetzt einfach unternehmerisch entschieden habe. Das möchte ich gerne selber in der Hand haben und selber da einen Top-Service abliefern, so ungefähr. Ja. Ne? Das ist jetzt so ein Beispiel, genau. Ja.
Aber das ist sozusagen, ich sag mal, sozusagen so ein Shared-Service, den ihr jetzt quasi aus der Holding heraus für eure Companies entsprechend übernehmt. Oder ist das, also ist das eine Zweiteilung? Teile davon finden in der Company statt und Teile in der Holding? Oder wie geht ihr vor?
Also das ist lustig, dass du es so ansprichst. Das ist ja, also ich glaube, und das muss man auch akzeptieren, der Mittelstand ist so vielfältig, dass man kein generelles Modell darüber legen kann. Also ich, in allen unseren 4 Beteiligungen und bei den 5 sind wir jetzt auch sehr, sehr weit, ist es wirklich unterschiedlich. Mhm. Also ich könnte dir jetzt, ich will es nicht zu komplex darstellen, aber ich kann dir eine Matrix aufbauen, nämlich Buchhaltung wird in der Firma erledigt, Buchhaltung wird extern beim Steuerberater erledigt. In der Firma gibt es jemanden, der vorkontiert, in der Firma gibt es jemanden, der nur Belege hochlädt, in der Firma gibt es gar keinen.
Ja.
Es gibt auch noch Konstrukte, wo dazwischen ein Dienstleister geschaltet ist, der aber nicht der Steuerberater ist. Und und ich glaube, das ist die auch die Schwierigkeit, ne? Sich individuell erstmal auf jedes Unternehmen einzulassen, das zu verstehen und dann ganz in Ruhe mit nicht zu viel Veränderungswillen, weil das ist natürlich auch wieder schwierig, das in die richtige Richtung zu begleiten, ne?
Ja. Magst du uns kurz abholen? Das heißt, welche 4 Unternehmen sind es bisher, die ihr sozusagen übernommen habt?
Ja, wir haben 2023 haben wir ein IT-Systemhaus, KL Netprint in Hamburg übernommen. Da ist auch wirklich, also 1:1 genau unser Modell umgesetzt, dass wir, also Felix Brüggemann hat das übernommen, der hat sich vorher bei uns in der Datenbank eingetragen, beworben, hat den ganzen Prozess mitgemacht und nach 3 Monaten haben wir uns wirklich bei ihm beworben, nicht beworben, sondern haben uns bei ihm gemeldet, haben gesagt, hey, wir haben da was, sogar in Hamburg. Wir sind das dritte Mal jetzt bei dem Unternehmer, übermorgen willst du nicht mitkommen, das könnte was sein. Und das ist 1:1 so durchgelaufen. Das zweite Unternehmen ist Silka, die Silka Import AG, das ist ein Importeur von spanischen und portugiesischen Lebensmittel und Wein, also sehr, sehr cooles Geschäftsmodell, mit sogar einem Einzelhandelsladen, Calpesa, also wer in Hamburg Altona mal ist, kann da sehr, sehr gut einkaufen gehen, gibt's tolle Produkte.
Okay. Jetzt muss ich kurz innehalten, weil ich wohne in Hamburg Altona, daher, wo sitzen Sie?
Calpesa. Ja, muss man nachkriegen. Ich kann dir jetzt nicht also Schützenstraße. Ich weiß nicht, ob das so sagt.
Ja.
Ja, dann kannst du das Schützenstraße 91 in Hamburg, Geh mal hin.
Sehr, sehr gut.
Hast du was verpasst bisher, ja. Ja, genau. Also es ist eher ein Großhandel. Also ich würde sagen, 80% der Umsätze machen die B2B, beliefern eigentlich alle Tapas-Bars, alle spanischen Restaurants in Norddeutschland. Aber wie das häufig bei Großhändlern so ist, sagen sie, warum soll ich dem Endkunden mein Produktportfolio nicht zur Verfügung stellen? Dann gibt's im Industriegebiet so einen Laden, 600 Quadratmeter, wo du halt zu sehr, sehr guten Konditionen Feinkost quasi einkaufen kannst. Ja. Aber tolles Unternehmen, also auch verhältnismäßig groß vom Umsatz. Da war auch die Immobilie dabei, das heißt, es war eine komplexe Transaktion. Wir haben uns da beteiligt und auch hier haben wir quasi jemanden mitgebracht, Tim Wenzel, der das operativ fortführt. Dritte Firma war die Sportparkgruppe in Wuppertal, das ist eine Fitnessstudio-Kette, 5-stellige Anzahl an Mitgliedern ungefähr, 4 Premium-Fitnessstudios haben die und einen Trampolinpark, einen sehr großen Trampolinpark, ich habe 2 kleine Kinder, da war ich da schon häufiger jetzt als Gast. genau, und da haben wir ein anderes Modell gefahren, also da hat der Altinhaber immer so geschwärmt von seinen beiden Prokuristinnen, Lisa und Melli heißen sie, die haben als Auszubildende in diesem Unternehmen begonnen, haben sich da 20 Jahre hochgearbeitet und waren am Ende, die eine war Prokuristin, die andere war Geschäftsführerin und er hat immer ganz positiv von denen berichtet und wollte auch übrigens nicht, dass das Unternehmen an irgendeine Kette geht, weil die hätten die einfach nur integriert und ich habe dann irgendwann mal gesagt, stell mir die doch mal vor, ich will die mal mit den Mittagessen gehen und wir haben dann glaube ich 3 oder 4 Termine gehabt, und ich habe dann gesagt, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass die Nachfolgeunternehmer werden bei uns. Wir haben uns dann entschieden, das Unternehmen erstmal zu kaufen und haben dann, ich sag mal, ein Handschlag-Agreement mit dem Altunternehmer gemacht und gesagt, wir können uns das durchaus vorstellen, dass wir die im Nachgang noch beteiligen, aber wir müssen die erstmal 6 oder 12 Monate kennenlernen und im Gegensatz wollten die mich auch erstmal 6 oder 12 Monate kennenlernen, bevor sie sich in so eine Gesellschafterposition geben. Aber genau im letzten Jahr hat es dann funktioniert. Also wir haben beide beteiligt und die sind jetzt jeweils Geschäftsführer und auch mitbeteiligt an diesem Unternehmen. Und das letzte ist die Baudeck und Schierhorn Shopper Marketing GmbH, auch mit Sitz in Hamburg. Das ist eine sehr spezielle, ich würde jetzt sagen, Data- und IT-Agentur, die Gewinnspiele und Cashback-Aktionen für ja, Mondelez, Nestle, Haleon und also die großen Konzerne durchführt. Und hier haben wir einen Mix gemacht, nämlich es gab einen angestellten Geschäftsführer, der vor allen Dingen für Vertrieb zuständig war. Der hat sich sehr, sehr gerne beteiligt. Er brauchte aber noch einen Counterpart, sondern für die Aufgabengebiete, die die Altunternehmer, Altgesellschafter immer gemacht haben, vor allen Dingen so kaufmännisch, strategisch und so weiter. Und dafür haben wir jemanden mitgebracht. Also da haben wir wirklich einen Mix aus MBO und MBI, wenn man so will, Management by Out und Management by In hinbekommen. Aber daran siehst du, glaube ich, auch, wie vielfältig unser Modell ist und wie individuell wir auf die jeweiligen Firmen quasi eingehen.
Ja, und sozusagen, da, wenn man da jetzt die Brücke nochmal schlägt zu der ursprünglichen Frage, also genau, man merkt so ein bisschen, dass die Themen, die ihr, oder sozusagen die Unternehmen, die ihr schon gekauft habt und wahrscheinlich auch euch generell anguckt, okay, man kann sozusagen ein bisschen natürlich verstehen, sind es Unternehmen, die einen gewissen Zukunftstrend irgendwie mit sich bringen, das heißt, ihr guckt sozusagen ja schon irgendwie nach Dingen, ne, wird es das irgendwie in 10, 15 Jahren noch ergeben. Aber ansonsten ja relativ breit und relativ offen.
Ja, genau. Vielleicht ergänzend dazu noch, also was glaube ich wichtig ist, Konsolidierer Private Equity sehen sich, glaube ich, im Mittelpunkt des Geschäftes und probieren eine Idee zu generieren, die sich gut auf dem Kapitalmarkt verkaufen lässt, sammeln Eigenkapital ein. Und probieren dann den Versprechungen, denen sie gegenüber Investoren getätigt haben, nachzukommen. Und müssen dann halt auch ein Vertical im Bereich was auch immer aufbauen. Und wir, der Unterschied ist, wir setzen, glaube ich, eher den Nachfolger in den Vordergrund. Also wir überlegen, spannendes Geschäftsmodell, können wir uns vorstellen, dass das so in 20 Jahren existiert? Also wollen wir uns wirklich langfristig daran binden? Wir wollen das ja auch nicht weiterverkaufen. Also glauben wir daran, dass genau diese Dienstleistung, das Produkt in 20 Jahren noch existieren wird? Wenn ja, haben wir Menschen in unserer Datenbank, die sich damit von der Branche und von den Themen mindestens so gut auskennen, wie wir es tun? Oder besser noch besser? Und passt das zu denen? Und dann, wenn es ein Match da ist, dann ist super. Also dann machen, dann finden wir es gut. Auch wenn wir vielleicht nicht die absoluten Experten in Fitnessstudios sind.
Ich will zu guter Letzt eigentlich nur nochmal, also das eine, was ich nochmal sozusagen ganz gut verstehen will, ist sozusagen, also ihr müsst, wie müsst ihr sozusagen eure Finanzierungslogik entsprechend eigentlich aufbauen, dass ihr, ne, du sagtest schon, ihr habt gute Kontakte zu den Banken, ihr bringt selber Eigenkapital mit. Wie ist dann eigentlich so eine Finanzierungslogik sowohl für das zu kaufende Unternehmen als auch ihr als als Holding darüber, was müsst ihr da irgendwie, was muss man dabei bedenken, wenn man sich sozusagen so ein etwas skaliertes Unternehmen, ein skaliertes Modell quasi eigentlich überlegen will?
Ja, da bin ich auch ehrlich, das ist jetzt kein Unternehmen für einen First-Time-Founder, wie man so schön sagt. Ne? Also jetzt der Tobias Zimmer mit 24 hätte das überhaupt nicht aufbauen können. Also Coffee Bike haben wir ja mit sehr, sehr wenig Geld zum Wachsen gebracht. Und das war ideal, das Modell dafür, ne, weil wir einfach im Rahmen des Franchisings einfach wachsen konnten und Cashflow positiv wachsen konnten. Und hier ist eher das Gegenteil. Also das bedarf schon echt, also diese Holding vorzufinanzieren mit den ganzen Mitarbeitern, mit den ganzen Deals, mit auch ersten, also ich habe auch alles da miterlebt, ne? Das heißt, wir haben auch das erste Unternehmen, was wir kaufen wollten, da haben wir die komplette DD gemacht. Wir haben eine Finanzierung aufgebaut mit einer Break-up-Fee der Bank. Und alles stand und anderthalb Wochen vor Notartermin, so ungefähr zwei Wochen vor Notartermin, sagt der Verkäufer ab und meldet sich einfach nicht mehr. Ich habe nie wieder danach mit dem gesprochen, der Berater auch nicht. Und dann sitzt du halt auf 80.000 Euro Kosten. Parallel hast du noch eine Holding gebaut, wo dir vielleicht noch zwei, drei Leute mithelfen.
Okay.
Also das ist schon ein signifikantes Vorfinanzierungsthema. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so eins zu eins übertragen. Das ist schon eine sehr persönliche, also eine sehr persönliche Sache von mir, dass ich an diesen Markt total glaube und dass ich glaube, dass mein Geld, wir arbeiten ja auch mit ein paar Co-Investoren zusammen, dass ich und ein paar Co-Investoren quasi glauben, dass der Markt total spannend ist und wir da unser Geld sehr, sehr gut anlegen können. Und das beweisen wir auch jetzt mit den Portfoliounternehmen, die wir haben. Und dass das Invest in diese Holding das dann quasi wert ist, ja.
Was, also jetzt sozusagen auf den Punkt gebracht, was für eine, was für eine Renditeversprechen gibt ihr so Co-Investoren?
Also erstmal geben wir gar kein Versprechen ab. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man mit Investoren spricht. Und zweitens muss man auch hier wieder differenzieren. Also ich weiß, dass es nicht deine zufriedenstellende Antwort ist, aber wenn man nicht in Exit-Gedanken denkt,
ja,
dann ist es gar nicht so einfach, eine Rendite per anno auszurechnen. Also diese Idee der des IAAs, der kommt aus der Finanzindustrie, indem man schöne theoretische Modelle baut, Zeitpunkt 0 kaufe ich das Unternehmen, Zeitpunkt 8 verkaufe ich es, dazwischen realisiere ich ein Leverage und dann schaffe ich irgendwie 15% IAA pro Jahr. Und wenn man aber von vornherein gar nicht so denkt, und das ist mir auch wichtig, also unsere Co-Investoren sind auch allesamt Unternehmer, die verstehen, dass wenn wir Unternehmen zu verhältnismäßig günstigen Multiples einkaufen, die aber gesund sind, verhältnismäßig risikolos sind, dass sich das am Ende sehr, sehr, sehr gut rechnet. Aber keiner will das ausgerechnet haben, weil für Ausrechnen müssen wir irgendwie einen Exit-Zeitpunkt definieren. Und das sind wir nicht. Ne? Wir denken da wirklich, also wir fahren da eher eine Dividendenstrategie langfristig dann. Ne?
Ja. Du bist, also vielen Dank.
Sorry, wenn ich da nicht.
Nein, manchmal ist es ja schwierig, ne? Genau.
Ja.
Und das kann ich sozusagen aus unternehmerischer Sicht irgendwie tatsächlich, da gehe ich voll mit, weil ich sozusagen selber das so ein bisschen, ich sehe es sozusagen aus so zwei Ebenen, ne? Also ich habe total Lust auf das Thema Unternehmertum und das ist eigentlich so das, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. Und dann irgendwann muss da irgendwie auch nochmal ein Taler verdient werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch so. Aber viel spannender finde ich eigentlich gerade so ein bisschen zu gucken, was, also wie kann ich eigentlich Verantwortung übernehmen? Wie können wir quasi eigentlich auch das Thema Unternehmertum noch ein bisschen mehr, ne, breiter in die Gesellschaft zurückbringen? Und eigentlich haben wir gerade eine sehr, sehr schöne Situation und daraus ist so ein bisschen dieser Podcast auch entstanden.
Ja,
also,
mega cool.
Wir haben sozusagen die ganzen Nachfolgeunternehmungen, also andersrum die Unternehmen, die abgeben wollen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Unternehmer, die sich trauen, diesen Schritt zu gehen. Denn so schlimm ist Unternehmertum jetzt auch nicht. Also es ist das Risiko.
Das ist geil.
Es ist kein Hexenwerk. Genau, es ist geil, es bringt Spaß, man kann viel, viel gestalten. Und es ist am Ende des Tages kein Hexenwerk. Und wenn man dann mit Experten irgendwie zusammenarbeitet, dann ist es eigentlich eine gute Grundlage und macht sehr viel Freude. Genau.
Ja, kann ich so unterstreichen. Vor allem den letzten Satz.
Du bist vielen Dank, genau, für diese kurze oder sehr kurzweilige Stunde.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.